dass er, nimmt er Bezug auf dieses Gedicht, nimmt Schlüsselbegriffe daraus und will eigentlich uns aufzeigen, wie unsere Lebensgeschichte, unser Leben ein Ausdruck von Jesus' Lebensgeschichte werden kann, wie wir ihm gleich sein können. Und Paulus fordert uns auf, ihm nachzuahmen. Und dann steht zentral dieses Gedicht da, wo wir sehen, was uns Jesus vorgelebt hat. Dieses Gedicht, ich habe dem mal eine Überschrift gegeben, und zwar die kürzeste Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Warum? Das ist für mich irgendwie sehr zentral, dass Jesus Mensch wird. Darum geht es in diesem Gedicht, und deswegen habe ich die Predigt so ähnlich auch schon mal am 4. Advent in meiner Heimatgemeinde in Dissen halten dürfen, jetzt letztes Jahr. Und trotzdem in dem Gesicht kommt auch Ostern vor. Ne, mit dem Tod Jesu, Karfreitag, und er ist auch wieder auferstanden. Und jetzt haben wir sozusagen den dritten Advent vor Ostern, also passt die Predigt auch ganz gut hier. Lass uns da mal reinschauen in dieses Gedicht genauer. Also, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Darum geht's. Obwohl er Gott war. Jesus war Gott. Er stand ganz oben. Er war hoch erhöht, er war der König. Er war Gott gleich, er war Gottes Sohn. Er hatte alle Rechte, er konnte machen, was er wollte. Er hat alle Autorität und nichts fehlte ihm. Das war seine Stellung. Und dann ist Jesus einen Schritt gegangen, an Weihnachten. Feiern wir das? Ein großes Fest für uns Christen. Er ist einen Schritt runtergegangen, auf die Welt. Er ist zu uns Menschen gekommen, um uns nah zu sein. Und warum das Ganze eigentlich? Weil die Menschen mal das Gegenteil probiert haben. Die Menschen haben am Anfang, Adam und Eva waren im Paradies, und dann haben sie einer Schlange zugehört. Und die Schlange hat ihnen gesagt, hey, ihr steht da, euch geht's ja ganz gut im Paradies, aber ihr seid nicht auf der höchsten Stufe. Da gibt es eine Stufe über euch, die Stufe, wo Gott ist. Und ihr könnt dem gleich sein. Ihr müsst nur von dieser Frucht essen. Und Gott hat euch das verboten, weil er euch das vorenthalten wollte. Er wollte nicht, dass ihr wie Gott seid. Die Menschen, Adam und Eva, haben probiert, diesen Schritt hochzugehen. Aber obwohl sie dann von der Frucht gegessen haben, die Schlange hat gelogen. Es hat nicht funktioniert. Sie sind nicht auf Gottes Ebene gekommen. Sie hatten nicht das ganze Wissen und die Autorität und die Macht dann. Nein, sie waren Gott ungehorsam. Und es gab eine Spaltung zwischen Gott und Mensch. Und diese Spaltung, die wollte Gott letztendlich wieder überbrücken, weil er uns lieb hat, weil er Zeit mit uns verbringen will, weil er mit uns zusammen das Leben erleben will. Und deswegen hat Jesus diesen Schritt, den Adam und Eva versucht haben, da hochzugehen, hat er diesen Schritt umgekehrt. Er hat diesen Schritt umgekehrt und ist zu uns runtergekommen. Ja, das Problem ist, die Menschen wollten hochgehen, die Lösung, Jesus geht runter. Und das, im Gegensatz zu den Menschen, hat der Schritt auch funktioniert. Aber Jesus bleibt da nicht stehen auf dieser Stufe, er geht weiter. Und das finde ich so faszinierend. Er ist nämlich an Weihnachten nicht reich geboren. Er hätte auch als Erwachsener gleich auf die Welt kommen können. Er ist aber als kleines Kind auf die Welt gekommen. Er ist arm gewesen. Er hatte Vater und Mutter, das ist schön. Aber er ist in einem Stall geboren und ist nicht irgendwie groß pompös dahergekommen, sondern ganz klein. Und dann hat er einen weiteren Schritt gemacht. Als Mensch hier auf der Erde hat er gedient. Er ist zum Diener geworden. Er hat 30 Jahre hat er so gelebt und sich vorbereitet, und dann hat er seinen Dienst sozusagen angefangen, und er war auch ein Rabbi. Und ein Rabbi ist ja auch gewissermaßen schon ein bisschen angesehen, aber als Rabbi hat er selbst seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen gesund gemacht, er hat die Nöte gesehen und hat ihnen gedient und ist auf sie zugegangen und hat ihnen geholfen. Das hat sein Herz bewegt und ja, er hat sich da gedemütigt, ist ja, mit einem dienenden Herzen den Menschen begegnet, um sie zu gewinnen. Und dann kommt der krasseste Schritt. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Ich gehe mal zwei Schritte, der ist so krass, da muss man zwei Schritte gehen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er war gehorsam bis in den Tod und hat alles auf sich genommen, was in unserem Leben so schief läuft. Genau, diese Spaltung, da wo wir Rebellion gegen Gott haben, da wo wir versuchen eigentlich diesen Schritt zu machen und Gott selbst zu sein, wir wollen bestimmen und wo wir dadurch andere Menschen verletzen, wo wir gegenseitig uns Unrecht tun, diese Sünden hat er uns vergeben, weil er hat das alles auf sich genommen, als er dort am Kreuz war. Und das ist die frohe Botschaft, dass wir befreit sind davon, dass Jesus diese Schritte gemacht hat für uns. Wir haben rebelliert und haben uns aufgelehnt und er ist demütig mehrere Schritte hinuntergegangen, um letztendlich für uns zu sterben und uns wieder frei zu machen. Und diese Spaltung, die da ist, da hat er wieder eine Brücke drüber gebaut. Und dann hat Gott ihn an Ostern, was wir bald feiern werden, wieder auferweckt. Er ist auferstanden und er lebt wieder. Und das ist so cool, dass es nicht da unten ein Ende hat. Und dann geht es aber noch weiter. Gott hat ihn an Himmelfahrt wieder weiter erhöht. Er hat ihn in den Himmel auffahren lassen und hat ihn wieder zu sich geholt. Und dann geht es noch weiter. Er hat ihn über alles erhöht und jedes Knie muss sich beugen und jeder muss anerkennen, dass der Name Gottes, der Name von Jesus, der Name ist, den man preisen soll. Es wird kommen. Und Gott, yes, Gott hat ihn ganz, ganz hoch wieder gesetzt. Mich begeistert dieses Gedicht. Ich bin begeistert von Jesus und wie er das, also dass er das für uns gemacht hat. Wenn man dieses Gesicht jetzt in zwei Teile teilen wollen würde, könnte man sagen, okay, da gibt es abwärts und aufwärts. Zwei Teile. Ich finde aber spannend, dass es auch noch ein anderes Kriterium gibt, wie man diese zwei Teile unterscheiden kann. Und zwar einmal, Jesus ist der Aktive. Jesus ist aktiv, wenn er diese Schritte runtermacht. Jesus wird Mensch. Jesus wird arm geboren. Jesus dient. Jesus ist gehorsam bis zu dem Tod. Und dann ändert sich aber die aktive Person im zweiten Teil des Gedichts. Denn da heißt es, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben. Der Vater wird der Aktive und er erhöht Jesus. Er stellt ihn heraus, er hebt ihn wieder hoch, weckt ihn auf von den Toten, hebt ihn in den Himmel und erhöht ihn über alles. Hier sehen wir ein Prinzip. Ein Prinzip, was Jesus uns vorgelebt hat. Und zwar, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und genau das ist passiert. Jesus hat sich selbst erniedrigt, ist die Schritte runtergegangen für uns aus Liebe und der Vater hat ihn erhöht und hat ihn die Schritte wieder hochgeholt. Jesus hat dieses Prinzip zu 100% erfüllt und hat es uns vorgelebt. Er hat ganz schön krass vorgelegt, eine Steilvorlage gegeben, steil runter und der Vater hat ihn wieder hoch erhoben. Und jetzt sind wir dran. Das inspiriert mich sehr stark. Ich bin echt begeistert davon, dass Jesus diese Schritte für mich gegangen ist. Ich denke so, wow, das ist krass, was du alles aufgegeben hast, Jesus. Einfach, weil du mich lieb hast. Und er hat auch jeden so von euch lieb und hat das genau für euch auch so getan. Er ist alle diese Schritte runtergegangen. Und dann bin ich inspiriert von Jesus und möchte das auch. Ich möchte auch so sein. Ich möchte demütig sein. Ich möchte das können, weil ich das irgendwie krass inspirierend finde, wie Jesus das kann. Aber wenn ich dann über diese Stufen nachdenke, dann denke ich, heftig, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Mir fällt das schwer, mich aufzugeben. Bis in den Tod, da kann ich überhaupt nicht drüber nachdenken, mich so aufzugeben. Also ich gebe mich ja schon nicht auf, wenn ich mich mit meiner Frau über das Mittagessen streite. Ja, da habe ich schon das Problem. Aber schon allein der erste Schritt aus einer Position, aus der, wo er Gott war, hinunter auf die Erde zu gehen, schon das ist wow. Und dann geht er weiter. Er wird zum Diener und gehorsam bis in den Tod. Heftig, wie Jesus ist. Und das ist heftig schwer. Warum ist das so schwer? Weil es dort einen Feind gibt, etwas, was uns angreift, was uns das schwer macht, was uns das unangenehm macht, und das ist Stolz und Hochmut. Stolz und Hochmut stehen uns im Weg. Die greifen unseren Glauben an. Letzte Woche ging es um Leid. Trotz Leid fest im Glauben. Leid ist auch so ein Angriff auf unseren Glauben, der von außen kommt und es uns schwer macht. Und wir haben gehört von Martin, wie wir trotzdem fest im Glauben erhalten können. Und Paulus schreibt in seinem Philipperbrief und inspiriert damit, wie er im Gefängnis sogar Freude hatte. Also in diesem Leid Freude zu haben an dem Herrn. Das ist Hammer. Heute haben wir einen anderen Feind, einen anderen Angriff, und das ist Hochmut und Stolz. Aber dieser Hochmut und Stolz, der kommt aus uns heraus, aus uns selbst. Der kommt nicht so von außen wie das Leid. Und wir wollen aber trotzdem fest im Glauben stehen. Wir wollen nah an Jesus dran sein. Und man kann gut sagen, trotz Leid kann man fest im Glauben stehen, weil Leid und der Glaube, der feste Glaube, die können gleichzeitig da sein. Aber mit Hochmut ist es anders. Wir können eigentlich nicht wirklich sagen, dass trotz Hochmut, trotz Stolz kann man fest im Glauben stehen. Das passt nicht zusammen. Sondern man kann diesen Slogan, möchte ich gerne ein bisschen umformulieren und uns eigentlich mitgeben, trotz dem Hochmut, um fest im Glauben zu stehen. Lasst uns den Hochmut trotzen. Denn Hochmut macht unseren Glauben klein. Weil wir denken, dass wir es alleine können, dass wir Jesus nicht brauchen, dass wir das, was er da gemacht hat, das erachten wir nicht als Wert für uns. Wir brauchen das nicht. Wir können das alleine. Wir sind gut, so wie wir sind, und brauchen die Gnade nicht. Wir machen Jesus Gnade klein mit unserem Hochmut, mit unserem Stolz. Und das ist dieser Angriff, der da steht. Und wie kann das praktisch aussehen? Eigentlich geht es immer irgendwie um Ansehen. Also ich will Ansehen haben. Das liegt in allen unseren Menschen so drin. Wir wollen angesehen werden. Wir wollen was wert sein. Und dafür können wir verschiedenste Dinge benutzen. Zum Beispiel unser Geld. Ich habe Geld. Ich kann mir was leisten. Und die Leute gucken mich an. Und das ist toll. Ich habe ein fettes Auto vielleicht. Ich habe ein fettes Haus. Und ich fühle mich gut dabei. Und wenn Leute mich sehen, ja. Am besten noch sollen die Leute auch klar merken, dass ich mir das ja verdient habe, weil ich hart arbeite. Das kann auch ein anderer Aspekt von diesem Hochmut, kann dieses Leistungspensum sein. Wir in Deutschland sind in einer Gesellschaft, wo das sehr, sehr wichtig ist, diese Leistung zu bringen und neben der Arbeit noch viel im Ehrenamt zu machen und irgendwie Leute gucken einen an, wie schafft er das alles? Der arbeitet eine volle Stelle, ist ehrenamtlich in der Gemeinde und baut noch ein Haus und so weiter, führt eine Familie, dieses Leistungspensum. Und das kann für dich selber, aber wenn du dich darüber definierst, echt ein Problem von Stolz und Hochmut sein. Es kann auch sein, meine tolle Familie. Ich definiere mich über meine Familie, über meine Eltern oder vielleicht über meine Kinder. Ich fühle mich gut, wenn die irgendwie was können, meine Kinder, und darüber definiere ich mich. Ich pushe die irgendwie, dass die besser werden als andere Kinder. Und andersrum, ich fühle mich gut, weil meine Eltern irgendwie eine wichtige Position vielleicht haben, und darüber definiere ich mich. Das sind alles Probleme, die, also so kann der Stolz und der Hochmut in uns aussehen. Auch das Wissen. Ich weiß viel. Ich habe es verstanden. Ich kann komplex denken. Ich bin besser als andere. Das ist Hochmut. Oder was du so alles kannst. Ich bin ein toller Kerl. Ich kann viel. Und Leute sehen das und die brauchen das auch, dass ich das kann und dass ich für die Sachen machen kann. Und dadurch werde ich angesehen. Also wir sehen an der einen Seite dieser Hochmut und Stolz, da geht es ganz viel um mein eigenes Ansehen. Wie werde ich wahrgenommen von den Menschen? Und ich will nach Ansehen streben und ich will toll gefunden werden. Okay, wenn wir uns jetzt aber Jesus angucken und so sehen, ja, heftig, er geht diesen demütigen Weg. Okay, wir müssen auf die andere Seite gehen. Wir müssen weg von diesem Ansehen. Das Ansehen ist schlecht. Wir dürfen das nicht anstreben, Ansehen zu haben, sondern müssen uns ganz bedeckt halten. Dann steht auf der anderen Seite Anonymität. Also kein Ansehen. Und die Frage ist, ist das jetzt die wahre Demut? Geht es darum, dass wir kein Ansehen haben? Und das Problem ist, dass auf dieser Kein-Ansehen-Seite sich auch häufig ein anderes Motiv verstecken kann. Und also ein anderes Motiv für diese Anonymität. Und das kenne ich häufig in meinem Leben, aber ich habe eine prägnante Geschichte, wo ich das erlebt habe. Und zwar wollte ich Ansehen vermeiden. Ich war mal auf der Bibelschule 2 Jahre lang, und im zweiten Jahr war ich so stellvertretender Klassensprecher für unsere Klasse. Und dann, ziemlich am Anfang des Schuljahres, war eine Mitschülerin krank. Und dann war der Klassensprecher war nicht da. Und dann haben wir als Klasse uns am Anfang haben wir häufiger gemacht, dass wir uns zusammengetan haben und dann gebetet haben für die Mitschülerin, die krank war. Und dann hieß es so, Henry, du bist ja stellvertretender Klassensprecher, du kannst ja jetzt mal für die Person beten. Und in dem Moment war bei mir total das Nervenchaos. Ich wollte nicht vor der Klasse stehen und beten. Ich hatte ein Riesenproblem, ich war super nervös. Ich habe vor mich hingestammelt, und vor allen Dingen, weil ich hatte Angst um mein Ansehen. Ich hatte Angst, dass ich jetzt sozusagen gedemütigt werde, in dem Sinne, dass die Leute dann schlecht von mir denken, weil ich musste jetzt sozusagen ein machtvolles Gebet sprechen, dass diese Person gesund wird. Und was, wenn diese Person dann nicht gesund wird und so weiter. Alles schießt mir durch den Kopf, und ich war mega nervös und, wie gesagt, hab komplett vor mich hingestammelt. Ich wollte also Ansehen vermeiden, aber ich hatte eigentlich ein Problem, weil ich habe nicht gecheckt, dass es gar nicht um mich geht. Es ging überhaupt nicht um mich. Ich darf einfach überlegen, okay, will ich, dass diese Person gesund wird? Ja, dann kann ich Gott darum bitten. Und das ist Gottes Sache, nicht meine Sache. Also Gott heilt die Person und Gott kann das. Und es geht nicht um mich. In keinster Weise ging dieses Gebet darum, ob ich jetzt gut geistlich da vorne dastehe oder halt nicht. sondern einfach, dass die Person von Gott geheilt wird. Und an dem Tag weiß ich noch, also nach diesem Gebet, das war echt schrecklich, ist es mir so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich bin in den Wald gerannt, habe auch geweint und zu Gott gebetet, dass es mir leid tut, dass es mir da so um mich ging, dass ich eigentlich so egozentrisch war. Also ich wollte Ansehen vermeiden, ich wollte eigentlich in die Anonymität, das war mir unangenehm, aber das ist auch nicht der Weg, diese Anonymität ist auch nicht der Weg der richtigen Demut. Und jetzt könnte man denken, okay, auf dieser Linie zwischen den beiden Extremen müssen wir jetzt in die Mitte gehen, also ne, nicht so radikal, nicht so radikal, der Mittelweg ist gut. Und ich glaube, dass Gott aber noch was anderes vorhat. Über der Linie ist eine Wolke und die steht für Gottes Gegenwart, für Gottes Herz und für das, worum es ihm eigentlich geht. Also irgendwie geht es ihm nicht darum, dass wir nach Ansehen streben. Es geht ihm auch nicht darum, dass wir das Ansehen vermeiden. Und warum? Weil er möchte was für uns. Und das, ich finde das so ein cooles Zitat. Er hat uns geschaffen aus einem bestimmten Grund. Wir sind aus einem bestimmten Grund im Bild Gottes geschaffen, in seinem Ebenbild, so wie es in der Schöpfungsbericht steht. Und zwar, damit wir helfen, dass andere sich ein Bild von Gott machen können. Wenn andere uns sehen, wenn andere uns begegnen, dann wünscht Gott sich, dass sie sich ein Bild von ihm machen können, dass sie ihm begegnen, dass sie ihn kennenlernen können. Und das funktioniert nicht, wenn wir nach Ansehen streben auf der einen Seite, weil dann lernen sie vor allen Dingen uns kennen. Und es funktioniert auch nicht, wenn wir Ansehen komplett vermeiden und bloß nicht gesehen sein wollen, weil wir vielleicht unsicher sind, wie ich es damals war. Und dann werden sie uns gar nicht begegnen, sozusagen vielleicht, oder gar nicht von uns hören. In der Bergpredigt sagt Jesus mal zu den Jüngern und zu denen, die dort alle sind, wenn ihr betet, dann geht in euer stilles Kämmerlein und betet dort zu eurem Vater und betet nicht irgendwie laut in der Synagoge, damit es alle sehen, wie geistlich ihr seid. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache. Und Jesus geht es da auch um das Herz der Menschen und um Demut irgendwie. Hab dein Herz an der richtigen Stelle, dass es dir nicht darum geht, gesehen zu werden. Aber letztendlich glaube ich, dass es noch weitergeht. Es wäre noch besser, wenn du in der Synagoge laut beten kannst und dein Herz trotzdem am richtigen Fleck hast. Die Pharisäer hatten das nicht. Aber du kannst in der Gemeinde hier bei uns, wenn du mit Menschen zusammen bist, laut beten und es kann dir, also Gott wünscht dir eigentlich, dass es dir dann nicht darum geht, dass du möglichst geistig dastehst, sondern dass du wirklich von reinem Herzen mit Gott redest. Und genau, so wie bei mir in dieser Situation, ich hätte vor der Klasse beten können und es wäre eine gute Sache gewesen, dafür Heilung zu beten. Und wenn ich einfach das so richtig gehabt hätte, mein Herz, dass es halt Gottes Sache ist und es nicht um mich geht, dann wäre das eine super Sache gewesen. So, wie kommen wir jetzt an das ran, dass wir das hinkriegen, irgendwie, es ist okay, dass wir gesehen werden, dass wir angesehen werden, es ist sogar gut, weil Menschen sollen Gott durch uns kennenlernen, aber wir sollen nicht nach eigenem Ansehen streben. Und was da ein Schlüssel ist, glaube ich, die Predigtreihe, die wir am Anfang des Jahres gehört haben, und zwar meine Identität in Jesus Christus. Wenn wir das verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Und eigentlich sagt er damit aus, du bist schon wertvoll. Und das hat er mir damals auch in dem Wald dann sozusagen zugesprochen. Henry, es geht nicht um deinen Wert, um deine Stellung, sondern du bist schon wertvoll. Und das hat mir richtig, richtig gut getan. Und das darf jeder von uns so mitnehmen. Und wenn ihr da Bedarf habt, darüber noch damit euch auseinanderzusetzen, und das würde ich uns allen ermutigen, weil ich merke, dass ich das selber auch immer wieder brauche. Also damals hatte ich eine Art Schlüsselerlebnis für mich zumindest, aber ich brauche das immer wieder zu merken, wer bin ich in Christus und wie sieht Gott mich? Gott hat mich lieb, ich bin wertvoll in seinen Augen. Dann kann man zum Beispiel in die Predigtreihe wieder reinhören von Anfang des Jahres über meine Identität. Und es gibt auch ein Buch, was ich mal gelesen habe, was ich ganz cool fand. Es gibt auch mehrere Bücher, aber das heißt Neues Leben und neue Identität. Und das kann man im Gemeinderaum zum Beispiel ausleihen. Genau. Also, wahre Demut bedeutet, dass wir wissen, wer wir in Gottes Augen sind. Dann können wir, dann daraus gewinnen wir Sicherheit, weil wir können angesehen werden und müssen keine Angst haben, was die Menschen dann von uns denken. Und dann vermeinten wir auch, dass wir selber dafür sorgen, dass wir Ansehen bekommen, weil es uns eh schon von Gott gegeben ist. Wenn wir das aber nicht wissen, dann beschäftigen uns Dinge und Fragen, die ich euch mal so mitgeben möchte. Nämlich zum Beispiel, wie kann ich das Rampenlicht meiden, damit ich nicht gedemütigt werde? Das war damals meine Frage. Eine andere Frage kann aber sein, andersrum, wie kann ich Anonymität meiden, damit ich Anerkennung bekomme, dass mich Leute sehen? Wenn wir aber verstanden haben, diese wahre Demut und dass Gott, wie Gott über uns denkt, dann können wir die Perspektive wechseln und uns vielleicht von Gottes Fragen herausfordern lassen. Und die finde ich ganz spannend. Zum einen, wenn du ein Leiter bist, dann ist das Thema Demut immer ein sehr wichtiges Thema, denke ich, weil du eh schon in einer Machtposition bist, die man schnell ausnutzen kann, um sich selbst Anerkennung zu verschaffen. Aber Gott will dich fragen, wirst du als Leiter deinen Mitarbeitern dienen, anstatt sie zu befehligen? Also anstatt sie rumkommandieren, wirst du ihnen dienen, wirst du ihnen vorangehen, wirst du ihnen ein Beispiel sein und sie dazu befähigen, dass sie ihren Dienst gut tun können? Aber ja, auch andersrum möchte Gott uns, glaube ich, herausfordern. Und das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Wirst du einem unperfekten Leiter dienen, damit du ein perfekter Diener sein kannst, werden kannst? Diese Frage habe ich mal gelesen in einem Buch und die hat mich sehr herausgefordert. Dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen, Prinzipien in Gottes Reich. Habe ich sehr viel von gelernt in meiner Zeit, als ich in Ghana war. Ich war dort ein Jahr gewesen, in einem FSJ sozusagen. Und ich hatte dort einen Leiter und der war Ghana. Also er kam von dort und ist in der ghanaischen Kultur aufgewachsen. Und da sind so einige Dinge sehr anders als in der deutschen Kultur. Zum Beispiel das Leiterschaftsverständnis. In Deutschland sind wir von unserer Geschichte geprägt. Wir haben mit dem Nationalsozialismus was erlebt, was uns gezeichnet hat und was man auch in uns merkt. Wir hinterfragen nämlich jetzt alles. Wir wollen, dass sowas nie nochmal passiert und deswegen hinterfragen wir. Das ist so eine grobe Tendenz in unserer Kultur und ich weiß zumindest von mir, dass es sehr stark auf mich zutrifft. Ich hinterfrage alles. Ich will das verstehen, was passiert und nicht einfach nur blind irgendwem folgen. Und ich denke, das ist auch eine ziemlich gute Sache. Dennoch, in Ghana zum Beispiel, ist es komplett anders. Einem Leiter, dem wird vertraut. Und wenn der Leiter etwas sagt, dann wird das getan. Das wird nicht hinterfragt, darüber wird nicht diskutiert. Es wird einfach gemacht. Und da sind echt zwei Seiten aufeinander geclasht. Also ich und mein Leiter sind häufiger zusammen geclasht. Das war nicht einfach, damit klarzukommen. weil mir viele Dinge gesagt wurden, die ich machen soll. Und ich gesagt, warum? Das muss doch nicht. Oder ich verstehe das nicht. Oder ich will das nicht. Genau. Und da hatte ich einen großen Konflikt. Aber genau, in der Zeit habe ich auch dieses Buch gelesen. Und einerseits, dieses Buch hat mir geholfen und diese Frage. Und andererseits meine direkte Teamleiterin, die ich hatte. Also ich hatte noch eine Teamleiterin, sie war auch eine Deutsche, und darüber war dann der Ghana, der Hauptleiter. Und sie hat das irgendwie geschafft. Sie war sehr demütig und sie hat mich inspiriert. Und ich konnte mit ihr darüber offen reden und sie hat mir so gezeigt, ja, Henry, du kannst da auch den Weg der Demut gehen. Und hat das auch vorgelebt. Und das hat mir sehr geholfen. Und während dem Jahr hatte ich immer mal wieder halt so Konflikte. Aber ich habe es irgendwann, also am Anfang habe ich mich super schwer gefallen. Richtig frustriert zwischendurch auch. Aber irgendwann ging es, okay, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Und letztendlich kann ich ganz klar sagen, jetzt im Nachhinein, dass einige Dinge, die der Leiter gesagt hat, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war, die haben mich sehr gesegnet, weil dieses ganze Jahr und auch durch diese Dinge habe ich eine sehr feste Beziehung zu Gott bekommen. Und das will ich nicht missen, auch wenn ich mich manchmal nicht, also manchmal mich so wehren wollte dagegen. Genau, eine Sache war zum Beispiel, dass uns vorgeschrieben wurde, in 5 verschiedene Gottesdienste jede Woche zu gehen, insgesamt 14 Stunden Gottesdienst zu haben. Und ich dachte, ja, Gottesdienst ist gut, aber muss das sein? So viel Zeit und so weiter. Genau, aber es hat mir gut getan. Ich brauchte einen Moment, damit klarzukommen, aber es hat mir gut getan. Genau. Noch eine weitere Frage, die Gott uns stellt. Wirst du Menschen helfen, ohne Gegenleistung zu erwarten? Und Gegenleistung, okay, können wir sagen, ja, okay, mache ich. Ich kann dienen, aber das geht irgendwie so schnell, dass wir verständlicherweise uns also auch ein Entgegenkommen wünschen, aber das auch irgendwie erwarten. Und selbst wenn es nur ein Dankeschön ist. Also wenn wir etwas für jemanden tun und der sich dann nicht bedankt, genau, sind wir damit okay? Oder sind wir dann, wenn wir wieder zu Hause sind oder so, regen uns auf, oh, toll, ich habe da jetzt wieder dem geholfen und das für den gemacht, aber der hat sich nicht bedankt. So ein undankbarer Mensch. Wir regen uns irgendwie über ihn auf. Nein, Gott wünscht sich, dass wir da auch demütig sind. Wirst du in Konflikten deine Rechte hinten anstellen? Und diese Frage, die trifft mich auch sehr, weil ich, ja, seit 2,5 Jahren bin ich verheiratet. Und seitdem habe ich deutlich mehr Konflikte wöchentlich als vorher. Und also da ist übrigens Hannah, meine wunderbare Frau, ich habe sie sehr lieb. Und aber ja, wir haben auch mal unterschiedliche Meinungen und dann haben wir Konflikte. Und das kommt häufiger vor. Und ich bin aber jemand, der sehr überzeugt eigentlich von seinen Meinungen ist und dann auch immer so diskutieren will. Ich möchte das ausdiskutieren, ich habe Recht, ich bin davon überzeugt und das will ich will Hannah dann davon überzeugen. Und das ist ja, ein Schwachpunkt von mir, wo ich nicht demütig bin und noch viel zu lernen habe, um da Hannah auch gerecht zu werden. Und es ist halt schön, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und selbst wenn man theoretisch Recht hat, ist es doch viel wichtiger, den anderen zu sehen, auch mit seinen Gefühlen und wie es ihm geht oder ihr. und was dann das Beste in der Situation ist. Und das ist häufig nicht, dass man einfach ausdiskutiert und argumentiert und dann am Ende sein Recht behalten hat. Kannst du deine Rechte aufgeben? Genau, mich fordert diese Frage auch weiterhin heraus. Okay, sehr herausfordernd alles. Gott erwartet viel von uns. Er hat ganz schön krass vorgelegt, also Jesus, sein Sohn. Und er möchte uns inspirieren, dass wir es ihm nachtun. Mich begeistert das, wie Jesus das gemacht hat. Aber das Coole ist, dass der zweite Teil kommt. Wenn wir uns den ersten Teil zu Herzen nehmen und daran arbeiten, dass wir Demut üben und den unteren Weg gehen und dort Schritte gehen, dann kümmert sich Gott auch gerne sozusagen um unsere Erhöhung, so wie er es bei Jesus gemacht hat. Aber lass das Gottes Sache sein. Er hat uns lieb, wir sind ihm wertvoll und dafür ist er gestorben. Aber er möchte uns noch darüber hinaus einfach beibringen, demütig zu sein, weil das gut für uns selber ist und weil wir dadurch ein Segen sein können. Und hier noch ein paar Sachen, die Gott uns mitgibt, verspricht eigentlich Verheißungen, wenn wir uns in Demut üben. Einerseits, er möchte uns Mut und Sicherheit geben. Er möchte uns zeigen, dass er dafür verantwortlich ist, dass wir wertvoll sind, dass er uns lieb hat und dass das ausreicht, weil das ist eh das Wichtige, was seine Meinung ist über uns. Und er versorgt uns mit dem allen, was wir brauchen. Und dann können wir Mut und Sicherheit gewinnen, wenn wir Demut üben. Als zweites, wir bleiben lernbereit, wenn wir demütig sind. Wir denken dann nicht, dass wir schon fertig sind und die beste Version von unser selbst schon sind, sondern wir bleiben lernbereit und das macht es Gott möglich, dass er mit uns geht, uns formt. Also er wird auch so mit uns gehen, aber er ist auch ein Gentleman und wenn wir es zulassen und auch selber denken, dass wir das brauchen, dann wird Gott auch eingreifen und uns formen und er möchte uns weit bringen. Wenn wir Demut üben, dann sind wir attraktiv. Wir sind attraktiv für andere Menschen, weil wir sind viel lieber mit Menschen zusammen, die so im Reinen mit sich selbst sind, die so zufrieden mit sich selbst sind und nicht die das Bedürfnis haben, die ganze Zeit nach Ansehen zu streben, der Bessere zu sein, irgendwie, wo ständig Konflikte sind, vielleicht Ellenbogengesellschaft. Genau, es ist schön, wenn wir demütig sind, dann sind Menschen gerne mit uns zusammen. Und das Coole ist, dass wir dieses Bild von Gott sein können, dass wenn wir demütig sind, dann will Gott uns Ansehen geben, damit wir andere inspirieren können. Und das wünsche ich uns, dass wir uns das so mitnehmen. Okay, ich will nicht Ansehen für mich selbst, aber Ansehen ist okay und was Gutes. Aber wofür ist das da? Damit andere Gott sehen. Andere sollen Gott in mir sehen. Und er gibt ja schon alles, was wir dafür brauchen. Genau. Also, zusammengefasst, was möchte ich euch mitgeben? Du bist wertvoll und von Gott hoch angesehen. Er hat dir alles gegeben. Aus diesem Wert heraus darfst du anderen Menschen dienen. Und überlasse es Gott, dich zu erhöhen. Er kann das eh besser. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, aus Liebe bis in den Tod hinein, alles auf dich genommen hast und uns freisetzt, dass wir einfach in Freude und Freiheit leben dürfen, weil wir Sünde, Sorgen, Ängste an dich abgeben dürfen. Danke, dass du darüber hinaus aber uns noch gute Dinge mitgeben möchtest und ein Vorbild warst, wie man gut miteinander umgehen kann, wie man demütig sein kann und den anderen höher schätzen kann als sich selbst. Danke, dass du uns höher geschätzt hast als dich selbst und für uns gestorben bist. Wir wollen dich ehren, dich preisen und danke, dass du in unserem Leben immer mitgehst. Amen.